es gibt Predigttexte, da hat man nicht das Gefühl, dass man groß was dazu sagen kann, außer knien. So ging mir das auch mit diesem Text. Jesus und Barabbas, danach geißeln ihn, die lässt Pilatus ihn geißeln. Und du hast es so schön dargestellt. Da können wir dem Mel Gibson, was auch immer wir von ihm halten, dankbar sein, dass er in dem Film Passion das erste Mal eingefangen hat, wie brutal Geiseln war. In den vielen Jesus-Filmen, die wir kennen, traditionell war das nicht dargestellt, wie es war. Diese schmalen Lederriemen, eingearbeitete Knochenstücke oder harte Dornen. In Israel gibt es Dornen, die sind so lang. Die wurden da eingearbeitet in das Leder, befestigt, Steine. Und damit wurde es so lang auf die Armen eingedroschen, die gegeißelt wurden, bis man die Knochen sah. So mehr sage ich jetzt nicht für die zarten Gemüter, aber ich weiß ja, hier sind eine Menge Leute, die auch mit Krankenhäusern zu tun haben, von daher, die sind ja einiges gewohnt. Ja, das kann man nicht mit dem Kopf begreifen, was Jesus da getan hat. Was Jesus da erduldet hat, als, stellt euch mal vor, das ist ja für mich schon, wenn ich jetzt in die Lage käme, und Christen im Moment in dieser Minute sind in dieser Lage, in Nordkorea, Pakistan, den geschlossenen Ländern, die ihr sich erkennt. Das ist ja schon unmenschlich schwer für jemanden, der sich nicht wehren kann. Aber Jesus hätte mit dem Finger geschnipst und die Legionen Gottes wären gekommen und Jesus wäre im Himmel gewesen. Aber du und ich, wir wären nicht erlöst gewesen. Und das kannst du mit dem Kopf nicht ergründen. Das kann nur das Herz ergründen. Die Menge, die manipuliert war von den Ältesten und hohen Priestern, die konnten nicht mit dem Herz sehen. Und Gott hat es sogar bloßgestellt, dass sie unter einem Wahn waren, einem religiösen Wahn. Jesus musste sterben. Sie hatten ja gar keine Begründung. Als Pilatus fragte, weshalb, haben sie geantwortet, kreuzige ihn. Die haben ja nicht auf die Frage geantwortet. Was bringt er denn gegen ihn vor? Kreuzige ihn, hat das Volk geschrien. Die waren in einem Wahn. Und Teil dieses Wahns war, hineinmanipuliert von den ältesten hohen Priestern, wir lesen das ja schon kapitelweise, dass die sich fest vorgenommen haben, Jesus muss verschwinden aus Neid. Warum aus Neid? Was meint ihr? Warum waren die neidisch? Die waren neidisch, dass Jesus ihren Platz einnehmen würde, wenn sie ihn nicht beseitigen. Es ging um bloße Macht. Die hätten ihre Existenz verloren. Die hätten ihr Gehalt verloren. Die hätten ihre Stellung in der Gesellschaft verloren. Die pharisäische Kaste definiert sich darüber, dass sie das Leben verwaltet, bis der Messias kommt. Wenn der Messias kommt, ist es das Ende ihrer Daseinsberechtigung, in ihrer Funktion. Es wäre das Anfang gewesen, dass sie zu Menschen werden, glücklichen Menschen, mit ewigem Leben, Kinder Gottes. Aber das Ende ihrer gesellschaftlichen Funktion. Und das konnten sie nicht. Es gab nur wenige Pharisäer, die diesen Schritt gekonnt haben. Aus gesellschaftlicher Achtung und Position hinübergehen zum ewigen Leben in die Nachfolge Christi bedeutete sozialer, totaler Abstieg. Man gehörte zu einer Sekte, die man nannte Christen. Da Was bedeutete es? Pharisäer waren sich einig. Nein, es ist egal, ob Jesus recht hat oder nicht. Wir haben uns schon entschieden, er muss sterben. Deswegen besorgen wir falsche Zeugen. Deswegen gucken wir, dass wir das jetzt arrangieren. Die Frage ist nicht, ob Jesus schuldig ist oder nicht. Das war für Pilatus eine Frage. Für die Ältesten und Pharisäer nicht. Für den, der unter dem religiösen Wahn ist, der in einem Wahnzustand ist, für den gelten keine logischen Dinge. Das ist grausam. Menschen gehen über Leichen, heute noch, nur wegen Geld und Position und Macht. Es gibt nur eine Medizin, die das heilen kann. Eine Überantwortung der eigenen Schaltzentrale an einen besseren Herrn wie den Feind. Und das ist der Herr Jesus. Das gilt übrigens auch für Christen. Ich komme ja viel rum, 50 Gemeinden. Ich treffe viele Christen, die heißen Christ, sind auch in der Gemeinde lange. Aber wenn ich dann nur mal so antippe, du bringst mich in Verlegenheit, wenn du das so erzählst. Frag da mal lieber einen Seelsorger, was der davon hält. Dann wirst angeschrien, was ich mir einbilden würde. Ich sag, mir geht's, ist nicht meine Stellung. Ich sag, hab ja nur, frag lieber mal in der Seelsorge nach. Diese Menschen nennen sich Christen, sind überhaupt nicht frei dafür, was Gott zu ihrem Leben zu sagen hätte. Warum? Ich in meiner Stellung. Ich brauche mir doch von dir nichts sagen zu lassen. Merkt ihr das? Stellung, Macht, Geltung. Was sollen denn die Leute denken, wenn ich irgendwo in die Seelsorge gehe? Wenn das rauskommt? Da wundert sich der Laie und staunt nicht schlecht. Dieselben Mechanismen. Prüf dein Herz und ich muss es jeden Tag prüfen. Ist Jesus mein Herr? Oder meine Stellung, meine Geltung, meine Macht? Bodelschwing hat das buchstabiert über 10 Jahre. Den ganzen Weg mitschwimmen bei der Elite, seine Stellung nicht aufgeben, geachteter Pfarrer, Hitler will ihn als Reichsbischof haben, bis hin zu völlig kaltgestellt. Andere sind ins KZ gegangen, wie Bonhoeffer. Aber das musst du erstmal machen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er sagt, nicht an mir vorbei. Hier verlässt kein Behinderter mehr den Hof. Nur über meine Leiche. So war es zum Schluss. Davor habe ich Achtung. Ich habe, wie gesagt, kein Problem mit Versagen. Gott sei Dank nicht, weil Jesus hat auch kein Problem mit Versagen. Aber an unserem Umgang mit unserem Versagen, da zeigt sich, wer unser Herr ist. Macht, Geltung, Streben oder Jesus Christus. Bei den Hohepriester und den Ältesten ist es eindeutig. Die geben sogar ihre Sicht der Dinge, übertragen die an das ganze Volk. Das nennt man Manipulation. Das Wort, was im Text steht, heißt, sie überredeten das Volk, gegen Jesus zu sein in dieser Abstimmung. Und ich sagte ja, du musst lernen, mit den Augen des Herzens zu sehen als Christ und nicht nach Äußerem zu beurteilen. Wisst ihr, was Barabbas heißt? Barabbas, Sohn Gottes. Jetzt kommen wir langsam durcheinander, ne? Ich kam auch durcheinander. Und er hieß sogar mit Vornamen wie? Das war sein Nachname. Jesus Barabbas. So hieß der Verbrecher, der Mörder, der Bandenführer, der an Jesus Seite stand. Stellt euch vor, der Pilatus sitzt auf seinem Thron, hier ist die Meute, Jesus und Barabbas sitzen da als Angeklagte Und Pilatus schreit in die Menge, wen soll ich freigeben? Jesus, Sohn Gottes, oder Jesus, der von sich behauptet, er wäre der Messias, der Gesalbte? Könnt ihr noch folgen? So klingt das in den Ohren. Wen soll ich freigeben? Jesus, Sohn Gottes, oder Jesus, der von sich behauptet, er sei der Messias? Also das ist unser Jesus, ne? Jesus, Sohn Gottes, oder Jesus, der von sich behauptet, er sei der Sohn Gottes. Wie kann man entscheiden, wer der Schuldige ist? Nur mit den Augen des Herzens. Die Frau von Pilatus, die hatte geöffnete Augen des Herzens, flüstert ihr Mann, der sitzt hier vorne auf dem Thron, ne? Flüstert ihr Mann, du, lass bloß den Jesus frei. Ich hatte heute, also den richtigen, unseren Jesus, Jesus, den gesalbten Messias. Lass den frei, ich hatte schlechte Träume wegen dem heute Nacht. Der ist, Gott hat ihr gesagt, dass der ist unschuldig. Pilatus sagt im Grunde, er denkt sich, würde ich ja gern, aber die Juden haben mich erpresst. Also Juden meine ich die Ältesten und die Hohepriester, steht in Johannes 19, Vers 12, haben ihn erpresst, haben gesagt, wenn du Jesus, der sagt, er wäre der Messias, wenn du den nicht zum Tode verurteilst, schwärzen wir dich beim Kaiser an und dann warst du lange genug Statthalter hier und Gouverneur. Die haben das Volk manipuliert und die haben den Pilatus eingeschüchtert und erpresst. Merkt er, wie religiöser Wahn arbeitet? Manipulation, Erpressung, Macht. Das ist der tiefste Triebfehler. Was ist das Gegenmittel dagegen? Sehen mit den Augen des Herzens. In dem Text ist nur eine einzige Person, die mit den Augen des Herzens gesehen hat, die Frau des Pilatus. Die war ja keine Christin, aber war offen für das Reden des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hat ihr gesagt, in dem Traum, er ist unschuldig. Wohl dem, der sagt, meine Richtschnur, meine Orientierung im Leben ist nicht, was Menschen sagen, sondern ich schaue in das Herz rein von Menschen und weiß, weil der Heilige Geist den Daumen hebt oder den Daumen senkt, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Denk mal drüber nach. Wir haben in unserem Land eine Riesendiskussion, Fake News, alles Mögliche, keiner weiß mehr, hat mehr Orientierung. Es liegt daran, dass unser Land nicht mehr mit den Augen des Herzens sehen kann. Deswegen haben wir das Gefühl, wir wissen nicht, was Wahrheit ist. Die Wahrheit heißt Jesus Christus und Jesus Christus wird verherrlicht durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wir sind Träger der göttlichen Weisheit, der Wahrheit. Warum? Weil der Vater sie uns sagt. Durch Jesus, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Das ist die Orientierung. Dazu sind wir gesetzt. Das ist unsere Berufung in unserem Land. Ob die Menschen das hören wollen oder nicht, das ist das Schreckliche, dass Jesus schweigt. Jesus sagt an einer Stelle, ja, du hast richtig geredet, ich bin der Sohn Gottes. Aber Jesus schweigt ja. Manchmal kann es sein, du weißt, was die Wahrheit ist. Und dann musst du entscheiden, was mache ich damit? Was will mein Herr jetzt? Soll ich aufstehen? Soll ich im übertragenen Sinn die Legionen holen? Ja, soll ich den Laden in die Luft jagen? In meinem Fall denjenigen, den ich da ermahnt habe. Ja, also was heißt ermahnt? Ich habe nur gesagt, prüf das mal in der Seelsorge. Du hast eine wichtige Stelle im Reich Gottes. Und der rastet aus. Soll ich das melden, seinem Verband melden? Oder soll ich schweigen, vertrauen und Fürbitte tun? Dass derjenige noch eine Chance hat, dass er selbst drauf kommt. Weil ich will nicht ihn und seine Familie und alles, was dabei gehört, die Gemeinde in Misskredit bringen. Es ist nicht so leicht, wenn du die Wahrheit siehst, dass du auch weißt, was machst du mit der Wahrheit Oder? Ist nicht so einfach. Bei Jesus war es so, dass er geschwiegen hat aus einem Grund. Weil Jesus tat das, was er den Vater tun sah. Deswegen schwieg er. Und der Vater sagte, Jesus, ich kann dich nicht zwingen, aber ich möchte die Welt erlösen. Und dazu musst du ans Kreuz gehen. Und Jesus sagt, Vater, ich tue es nicht wegen dir, ich tue es aus Liebe. Jesus wusste, weshalb er schweigt. Er hat es vom Vater gehört und er gehorchte in vollkommener Weise dem Vater. Und er wollte es selber, auch wenn es ihm schwer fiel. Jesus wusste genau, was er tat, aber für die umstehenden Menschen, wenn sie nicht mit den Augen des Herzens sehen, kann es so aussehen, als wäre Gott schwach. Als würde Gott gerade besiegt werden. Als wäre die ganze Sache aus. Wie die Jünger, die haben das ja gedacht. Jetzt ist die Sache aus. Das war so nicht ausgemacht. Jesus, du wolltest doch Bundespräsident werden. Im übertragenen Sinn. Das war ihre Vorstellung von Messias. Ne? Also Regierungschef oder Bundeskanzler, müssen wir sagen. Und die Jünger waren ja frustriert, weil sie gedacht haben, Jesus ist anscheinend doch nicht der, der es sagt, weil sonst wäre er jetzt noch am Leben. Der ist ja sang- und klanglos am Kreuz verreckt. Weil sie nicht begriffen haben, dass das die Errichtung seiner Herrschaft ist, nämlich der Sieg über die Sünde, wir wissen es besser, durch den Heiligen Geist, der uns das offenbart hat. Das war Gottes Plan. Der Teufel dachte, er hätte Jesus besiegt, wenn er das Spiel so weit treibt, dass er Jesus endlich umbringt, aus der Welt schafft. Und als er ihn umgebracht hat, musste der Teufel erkennen, dass er genau dadurch besiegt worden war. Das ist die Weisheit Gottes. Was können wir daraus lernen? Jesus mag hier schwach aussehen und er duldet etwas. Aber die Augen des Herzens, wenn sie durchsehen, erkennen, dass es nicht Schwachheit ist, sondern Stärke ist. In deinem Leben kann Gott manchmal schweigen. Kannst du darauf vertrauen, dass das gerade seine Stärke sein kann? In meinem Leben habe ich immer wieder Phasen, wo Gott schweigt. Und ich bete dann ganz leise, Gott, du schweigst und das ist schwer für mich. Aber kann es sein, dass du gerade stark bist? Stark auf mir ruhst, in mir arbeitest? Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es nicht, dass Gott nicht stark ist. Was kann ein Grund sein, weshalb Gott schweigt? Weil Gott sagt, wenn ich dich in meine Gegenwart hülle, die erfahrbar wäre im Moment, würdest du nicht das und das und das lernen. Weil ich schweige, heißt das, dass ich dir vertraue, dass du durch mein Schweigen eben nicht mich loslässt, nicht gegen mich rebellierst, nicht aufhörst zu glauben, sondern ich vertraue dir, weil ich das weiß. Ich weiß, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du wirst da durchgehen und wirst etwas lernen, was du anders nicht lernen kannst. Im Bild gesprochen ist Gott, manchmal wird er zu unserer Krücke und dadurch kann unser Beinbruch nicht heilen. Also zieht sich Gott manchmal weg, er entzieht sich uns, die Krücke ist plötzlich weg und wir denken, ich kann so nicht laufen und Gott flüstert uns zu, du kannst, du musst, sonst heilt es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass Gott uns in Leid schickt, weil er Spaß daran hat. Ich habe davon gesprochen, dass Gott weise sein kann, indem er sich entzieht, unseren Gefühlen entzieht und wir denken, er ist abwesend, er schweigt, aber er schweigt, weil er darin stark wirkt in mir und etwas vorbereitet, was ich anders nicht begreifen kann. Ich dränge in ein Land vor, in das ich sonst nicht reingehen würde, es nicht erobern würde, wenn Gott nicht schweigen würde. Es war jetzt harte Kost, aber ich weiß, die meisten von euch wissen genau, was ich sage. Ein schwerer Text, aber sehr, 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 sehr viel drin. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Das habe ich alles gepredigt. Das lasse ich weg. Alles gut. Was ich euch rate, ist nochmal zu Hause Jesaja 53, 2 bis 7. Jesaja 53, 2 bis 7 zu lesen. Damit will ich abschließen. Er war der Allerverachtetste, Unwerteste, voller Schmerzen. Aber warum war er das? Und Jesaja bekommt das offenbart vom Heiligen Geist. Warum war er verachtet? Warum erduldete er das? Er trug damit unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wie, und dann sagt Jesaja aber, wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das war das, was vor Augen ist. Aber er wiss um unsere Schmerzen, um unserer Krankheit willen, hat er das erduldet. Er ist um unsere Missetat willen geschlagen und gemartert worden. Wurde um unsere Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Denn wir gingen umher wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Wir gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Jetzt kann jeder, der das begreift, aus der Irre rausfinden. Und, das will er damit sagen, und einen Hirten finden. Einen besseren gibt es nicht. Das hat Jesaja, stellt euch mal vor, über 1000 Jahre vorher sitzt er an seinem, hatten die Schreibtische? Keine Ahnung. Sitzt er da und bekommt diese Offenbarung. Der hat ja Jesus noch nie gesehen. Und klärt uns auf und jeden, der aufgeklärt werden möchte, warum Jesus das erduldet und ertragen hat. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde heute Morgen versammelt hast, rund um die Welt. Und dass sich 2,4 Milliarden dazu bekennen, zu dir, zum Christus, zum Sohn Gottes, zum wahren Sohn Gottes, der für uns geschlagen und gemartert wurde, um unsere Missetaten willen und unsere Sünde und das ewige Leben gebracht hat, weil er den Tod besiegt hat. Wir beten dich an dafür, Jesus, dass wir in Gemeinschaft mit allen Christen dieser Welt heute dir die Ehre geben, dich preisen und loben. Und ich bete, dass dieses Lob niemals verstummt, nie, niemals. Egal, wer deinen Namen beschmutzt, verspottet oder in Frage stellt. Ich bete, dass du und deine gute Herrschaft uns einhüllen von nun an bis in Ewigkeit. Es gibt keinen besseren Hirten wie dich. Danke, Jesus.